Wir haben heute einen Feiertag. Die meisten Menschen müssen heute nicht arbeiten. Es gibt ja bestimmte Kernberufe, die trotzdem zur Arbeit müssen. Aber die meisten von uns haben das große Privileg, heute frei zu haben. Und wir feiern heute die Himmelfahrt Jesu Christi. Ich denke, ich kann es ganz frei und offen sagen, dass die meisten Menschen in unserem Land die Himmelfahrt Christi wahrscheinlich nicht feiern werden, sondern im Fokus steht ja etwas anderes, und zwar heute ist auch Vatertag. So, das steht eigentlich in unserer Gesellschaft sehr hoch, auch im Kurs und bei aller Ehre auch den Vätern gegenüber, aber der Feiertag, der gilt tatsächlich Jesu Christi, der Himmelfahrt auch Jesu. Und wenn wir an die Himmelfahrt Jesu denken, dann müssen wir sagen, Mensch, von wo ist er überhaupt denn hergekommen? Und im Philipperbrief schreibt der Apostel Paulus die sehr bekannten Worte auch in dem zweiten Kapitel: Wie der Herr Jesus die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat. Er hat sich nicht geklammert an seine Gottheit, sondern er hat sich erniedrigt. Er wurde gleich wie wir, er wurde Mensch. Ja, viel, viel mehr, er hat sich zu einem Knechten, zu einem Diener, hat er sich auch erniedrigt. Er hat den Menschen hier gedient. Aber der Plan Gottes, der Heilsplan, hätte ja viel, viel mehr beinhaltet. Der Plan Gottes war, dass Jesus Christus für unsere Schuld, für unsere Sünde tatsächlich sein Leben auch lassen soll. Und ich habe mich persönlich gefragt, als ich so in der Vorbereitung auch für diese Stunde war, Jesus ist ja nicht nur, ich sag mal, hier auf die Erde in Urlaub gegangen, in diesem Sinne, ja, dass man nun irgendwie ein paar Tage nun weg ist von dem Heimathaus, sondern das haben ja einige Jahrzehnte gedauert. Und ich habe mich persönlich gefragt, hat da Jesus eine Sehnsucht eigentlich nach dem Heimatland gehabt, nach seinem Vater? Interessante Frage. Eins wissen wir, dass der Herr Jesus auf eins bedacht war, immer den Willen seines Vaters auch zu tun. Und so habe ich auch das Thema für heute Morgen überschrieben, die Sehnsucht nach der Heimat. Es ist sehr interessant, wenn wir uns mit der Schrift beschäftigen, dass bereits in dem Alten Testament wir Hinweise haben auf dieses große Ereignis. Und zwar wird uns in dem Propheten Daniel in dem 7. Kapitel vom 13. Vers Folgendes berichtet. Ich sah in dieser Vision in der Nacht und sieh, es kam einer in den Wolken des Himmels wie ein Menschensohn bis zu dem Alten und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Königtum, dass ihm alle Völker, Nationen und Sprachen dienen sollen. Seine Herrschaft, die nicht vergeht, ist ewig, und sein Königreich hat kein Ende. Ein sehr deutlicher Hinweis für uns, die wir sozusagen im Nachhinein die Geschichte auch betrachten, dass wir sagen, ja, das ist doch eindeutig, hat hier der Prophet auch hier von der Christi Himmelfahrt auch gesprochen. Und so merken wir, dass der Heilsplan, und das ist ja nichts Neues für uns, es war wirklich ein Plan gewesen, ein Plan, den Jesus sehr wohl wusste. Und für mich ist es immer auch so interessant, wenn wir die Schriften auch lesen, zu verstehen, Mensch, wie ist es überhaupt? Er ist einerseits Gott und auf der anderen Seite ist er trotzdem Mensch gewesen. Und wir haben jetzt eine Schriftstelle in Johannes 6 von Vers 60 auch beginnend. Wenn wir die Geschichte davor auch betrachten, die ganze Situation, dann hat der Herr Jesus ein Wort an seine Zuhörer auch gesagt, was sie nicht verstanden haben. Und dann heißt es weiter, viele seiner Jünger nun, die das hörten, sagten, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst wusste, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch das? Wie? Wenn ihr nun den Menschensohn dahin auffahren sehen werdet, wo er vorher war? Jetzt müssen wir uns hier etwas reindenken in die Geschichte. Die Menschen, die Jesus zuhörten, sie waren irgendwie unzufrieden mit dem, was er gesagt hat. Sie haben es einfach nicht verstanden und es ging sogar so weit, dass seine Ängsten, das heißt die Jünger, auch angefangen haben zu murren. Was aber sehr interessant ist, Vers 61, wie es von Jesus heißt, da Jesus aber bei sich selbst wusste. Das heißt, die Jünger, die haben das nicht offen ausgesprochen, aber in dem Herzen waren sie unzufrieden, sie murrten. Und er spricht sie jetzt direkt an und sagt, ärgert euch das? Und dann versucht er ihnen eigentlich Folgendes zu sagen, eigentlich meine Mission ist doch die, dass ich der Menschensohn bin. Der Menschensohn, wie er so sagt, wie wenn er nun den Menschensohn dahin auffahren sehen werdet, wo er vorher war. Er möchte den Jüngern eigentlich Folgendes sagen, ich bin der Sohn Gottes. Und wisst ihr, es wird viel zu spät sein, wenn ihr meinen Worten jetzt nicht glaubt, sondern erst Glauben schenken werdet, wenn ich von euch sozusagen mit der Wolke in den Himmel auch auffahren werde. Darum ist hier jetzt die Botschaft dieses Verses, glaubt doch bitte meinen Worten. Was wir hier aber entnehmen können, dass der Herr Jesus ganz klar und deutlich wusste, dass er einmal, wenn sein Plan vollendet ist, wenn sein Auftrag erledigt ist, dass er in den Himmel auch fahren wird. In Lukas 9, Vers 51 ist eine weitere Schriftstelle, da heißt es, es geschah aber, als die Zeit gekommen war, dass er weggenommen werden sollte, da richtete er seinen Blick fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Das heißt, der Herr Jesus, so verstehe ich persönlich die Schrift, der hat den groben Plan Gottes durchaus gekannt. Dass er auf diese Erde kommen muss, dass er für die Menschen sein Leben lassen muss und dass er einmal auch auffahren wird wieder zum Vater. Das hat er gewusst. Aber wir merken wieder an einigen Stellen, dass die Details des Auftrages ihm zum Teil nicht bekannt waren. Und so heißt es auch ja hier, es geschah aber, als die Zeit gekommen war. Er war ja immer in dieser engen Verbindung mit dem Vater und jetzt hat er vernommen, jetzt ist die Zeit, nach Jerusalem zu gehen. Ich werde dort sterben, aber, was für ihn wahrscheinlich so tröstlich war, ich werde auch auffahren wieder gen Himmel. Und die Frage, die mich, wie gesagt, durch die ganze Ansprache oder in der Vorbereitung beschäftigt und uns jetzt auch beschäftigen soll, hat der Jesus diese Sehnsucht gehabt, zu seinem Vater auch in den Himmel zu gehen? Ich habe mich erinnert an manche Aussagen der Brüder auch unter uns, die meisten, die jetzt hier schon älteren Jahrgang sind und in der Sowjetunion ihren Wehrdienst hatten. Manche hatten 2 Jahre zu dienen, manche vielleicht, die älter sind, auch 3 Jahre. Und man hat in dieser Zeit in der Regel ja nur einmal die Möglichkeit gehabt, für einige Tage auch nach Hause zu kommen. Und was ich aus manchen Gesprächen immer wieder so herausgehört habe, das war so diese Sehnsucht gewesen. Die Sehnsucht, nach Hause zu den Lieben zurückzukehren. Man hat ganz gewusst, die Umgebung, in der ich mich befinde, das ist nicht mein Zuhause. Aber die Zeit, sie ist begrenzt, sie wird zu Ende gehen und dann darf ich wieder auch nach Hause gehen. Und so ähnlich kann ich mir das vorstellen, war das auch bei dem Herrn Jesus gewesen, dass er ganz genau wusste, ja, der Plan, er steht fest und das ist ein schwerer Weg für mich, aber die Herrlichkeit danach, wieder bei dem Vater auch zu sein, das war etwas ganz, ganz Besonderes. In dem Evangelium Markus haben wir jetzt einen Hinweis, dass es heißt in Markus 16, Vers 19, dass der Herr Jesus, als er eben auferweckt auch wurde von den Toten, er hat sich dann 40 Tage den Jüngern gezeigt, er hat sie belehrt. Aber dann heißt dieser Vers hier, der Herr wurde dann, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich an Gottes rechte Seite. Und wir wollen uns jetzt in diesen Gedanken persönlich, in diese Aussage hineindenken. Was heißt es eigentlich, wenn es hier heißt, in den Himmel aufgenommen? Wie war überhaupt die Situation gewesen, als Jesus jetzt von der Wolke umhüllt, dann eben gen Himmel aufgefahren ist? Wer ist ihm begegnet? Was hat er alles gehört? Wer hat ihm was gesagt? Das sind ja Gedanken, wo wir uns persönlich beschäftigen auch können. Und ich denke, wir haben auch schon gehört, dass vielfach dieser Vergleich auch gezogen wurde. Jesus, der hat ja nicht nur irgendeine Aufgabe zu Ende erfüllt, sondern das war der Auftrag, die ganze Menschheit von ihrer Sünde, von ihrer Schuld auch zu retten. Das war sozusagen der Kern, ja, des ganzen Lebens hier auf Erden. Der Kern auch der ganzen Menschheit. Und jetzt nun, als Jesus das Ganze erfüllt hat und gen Himmel aufgefahren ist, dann wurde öfters ja dieser Vergleich auch gezogen. Er wurde ja als Sieger in dem Himmel empfangen. Als Sieger, als Überwinder, ja. Und wir können das nur eigentlich vielleicht in dem Vergleich etwas besser vorstellen, wenn zu der damaligen Zeit, als auch die Bibel geschrieben wurde, haben ja die Römer geherrscht. Und wenn die Römer ausgezogen sind in eine Schlacht und siegreich zurückgekehrt sind, dann ist in der Regel der Befehlshaber, der Imperator, der ist dann durchgezogen, auch durch die Straßen auch von Rom, und der hat sich feiern lassen. Menschen standen auf beiden Seiten der Straßen. Die Straßen waren ja damals eng gewesen. Menschen saßen in den Fenstern. Menschen sind sogar auf die Dächer der Häuser hochgeklettert und sie wollten Anteil nehmen an dieser Prozession, an dieser wunderbaren Feier. Wenn die Sieger, die ausgezogen sind zu einer Schlacht, wieder zurück auch kehren. Und man berichtet allgemein, dass die Sieger eben beglückwünscht wurden, dass Siegeskränze ihnen zugeworfen auch wurden von den Menschen. Das war etwas sehr, sehr Erhabendes, stelle ich mir das Ganze persönlich auch vor. Aber nun leben wir ja persönlich nicht in dieser Zeit und ich habe mir überlegt, die jüngeren Menschen unter uns, sie werden wahrscheinlich ein anderes Bild viel eher verstehen, das aber nur in ganz kleiner Schatten auch ist. Und ich möchte einfach den Gedanken aufnehmen und es vielleicht so erklären. Angenommen, die deutsche Fußballnationalmannschaft, die würde dieses Jahr den Weltmeistertitel gewinnen. Die Weltmeisterschaft findet hier in USA, in Kanada statt. Und die würden den Titel gewinnen und die müssen mit dem Flugzeug fliegen. So, welchen Empfang würden die Menschen in unserer Zeit der Fußballmannschaft bereiten? Ich denke, wir können uns das vielleicht eher jetzt auch vorstellen, wie die Medien sich überschlagen würden mit Lobgesängen, ja, was die Mannschaft alles erreicht hat, welche Menschenmengen in Frankfurt wahrscheinlich dann auf dem Platz sein werden. Aber meine Lieben, was ist all das im Vergleich zu dem, was Christus für die ganze Menschheit getan hat? Wisst ihr, wir als Menschen, ich sage mal in unserer Gesellschaft, mir ist das so im Nachdenken groß geworden, wir feiern uns gegenseitig und das ist jetzt völlig losgelöst, um welche Sportart, um welche Titel es geht. Wir mögen uns gegenseitig zu feiern, wenn wir etwas erreicht haben. Wir klopfen uns auf die Schulter und sagen, toll hast du das gemacht, super hast du gemacht, du bist eben der Sieger geworden. Aber in unserer Gesellschaft scheint es nicht angebracht zu sein, wirklich die Himmelfahrt Jesu Christi zu feiern. Und wir merken einfach, wie viel uns eigentlich an Gottesfurcht in unserem Land verloren gegangen ist. Ich habe mir nur überlegt, wer mag wohl Jesus willkommen geheißen haben in dem Himmel? Ich habe an die Engel gedacht. Wie viele Engel gibt es im Himmel? Haben wir uns schon Gedanken gemacht? Irgendwo nachgelesen. Der Herr Jesus, der hat ja mal selber eine Aussage in Matthäus 26, Vers 53 gesagt, als er eben sich verantworten musste, dass er gesagt hat zu Pilatus, eigentlich, also mir stehen ja 12 Legionen Engel zur Verfügung, das wäre ja überhaupt kein Thema, nur ein Wort zu sprechen und dann wären sie sofort da, mir zu helfen. Mit einer Legion Soldaten haben wir heutzutage auch weniger zu tun. Und man ging davon aus eigentlich, dass eine Legion ungefähr 5.000 bis 6.000 auch Mann betragen hat, also eine römische Legion. So können wir sagen, der Herr Jesus, er spricht selber circa von 60.000 bis 70.000 auch Engeln, die bereit wären, auf einen Zuruf ihm auch zu helfen. Wir haben aber noch andere Einblicke aus der Schrift und ich möchte jetzt hier Offenbarung 5 von Vers 11 auch anführen. Offenbarung 5 von Vers 11. Und ich schaute, da hörte ich eine Stimme vieler Engel rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Und sie sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lobpreis zu nehmen. In dem 11. Vers wird uns eine Aussage bezüglich der Anzahl der Engel genannt. Und es wird hier gesagt, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Daraus können wir eigentlich entnehmen, dass die biblische Ausdrucksweise in Bezug auf die Engel bedeutet, es sind unendlich viele Engel da. Unendlich viele. Wie können die als Menschen überhaupt auch nicht zählen. Und diese Begebenheit, die uns hier jetzt auch davon berichtet wird, das ist ja die Begebenheit vor Grundlegung der Welt, die geschah, ja? Wo Johannes so diesen Einblick bekommt, dass Jesus als das Lamm Gottes sich bereit erklärt hat, überhaupt diesen Plan in Erfüllung zu erfüllen. Und schon damals haben die Engel ihn angebetet. Sie haben ihn gelobt und gepriesen. Und darum können wir doch fest davon ausgehen, als eben der Auftrag erfüllt ist, als der Sieg davongetragen wurde und Jesus wieder zurück in die himmlische Sphäre kommt, dass die Engel in gleicher Weise durch Gott die Ehre gegeben auch haben. Und ich bin persönlich so dankbar, dass Gott auch Menschen die Gaben gibt, wie jetzt bei diesem Chorlied, das wir gehört haben, tiefe biblische Wahrheiten sehr kompakt, ja, zum Ausdruck auch zu bringen. Und wir haben gehört, Ehre, ihm gehört Reich und Macht. Und weiter, Ehre, er hat das Werk vollbracht. Ach, meine Lieben, ich weiß gar nicht, wie ich das vielleicht deutlicher zum Ausdruck bringen möchte. Ich wünsche es so sehr, dass jeder Einzelne von uns heute Morgen ergriffen wird, wirklich, ich will nicht sagen durchgeschüttelt wird, innerlich, ergriffen wird von dem, was Jesus von uns getan hat. Das ist für uns so vertraut, diese Geschichte, ja? So vertraut, dass wir sagen, ja, ich bin sehr dankbar. Und man sieht so ein trauriges Gesicht vor einem. Und ganz, ganz ernst. Und ich bin so dankbar, was Jesus für mich getan hat. Und das Leben geht irgendwie so weiter. Und das Leben ist irgendwie so schwer. Wisst ihr, wenn wir uns dessen bewusst sind, was Jesus für uns getan hat, dann ist die Reaktion, der Lob und der Dank der Engel für uns persönlich, ja, ein Vorbild, ein Ansporn, wie wir es doch ihnen gleich tun sollten. Und bisher, der Gedanke ist ja der, im Himmel, wenn wir einmal dort sein werden, was wird eigentlich unsere Aufgabe sein? Wir werden nicht einkaufen gehen, wir werden keine Häuser mehr bauen. Was werden wir dann machen, liebe Geschwister? Das ist wirklich das Einzigste, ja? Wirklich das Einzigste, was wir noch machen dürfen. Uns wird alles genommen. Wir dürfen nur loben und danken, ja? Können wir so sagen? Das Wichtigste überhaupt hat Gott uns gelassen. Gott loben und danken. Und darum ist der Gedanke, wenn wir es hier auf Erden nicht lernen, Gott loben, danken, Ehre zu bringen, werden wir es dann im Himmel einfach so tun können? So, ich weiß es nicht, aber mir scheint es doch so, es ist viel authentischer, wenn wir hier auf Erden schon anfangen, Gott loben und preisen, denn so lehrt uns sein Wort. Und dann können wir es mit Sicherheit auch in der Herrlichkeit tun. Aber es gibt ja noch jemand, wenn ich so sagen darf, der Jesus begegnet ist. Und das ist sein himmlischer Vater. Und ich habe mich persönlich gefragt, was hat Gott der Vater zu seinem Sohn wohl gesagt? Wie hat er ihn begrüßt? Wir haben keine direkten Hinweise natürlich, aber wir haben so gewisse, vielleicht andere Aussagen in der Schrift, und ich möchte nur aus dem Lukas-Evangelium zitieren, 3. Kapitel, als der Herr Jesus eben getauft wird. Und dann erscheint ja eine hörbare Stimme vom Himmel. Und was haben wir dann in der Schrift, was lesen wir dann? Kann das vielleicht jemand aus der Mitte sagen? Ja. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wisst ihr, diese Beziehung eines Vaters zu seinem Sohn, zu seinem Kind, der die ganze Zeit auf Erden gehorsam war, wenn Gott nur ein Wort gesprochen hat. Jesus, du musst jetzt heute das so und so machen, dann war der Sohn gehorsam gewesen. Diese besondere Vater-Sohn-Beziehung, wo Gott, ich denke, uns ist es auch so bekannt, Gott hat uns Menschen geschaffen, damit wir doch Gemeinschaft mit ihm haben sollten. Und wie hat Gott, ich sage mal so innerlich, kann ich mir vorstellen, wie war er tief betroffen von dem Ungehorsam der ersten Menschen, dass sie sich gegen ihn aufgelehnt haben? Wie ging es ihm schwer zu Herzen? Und er hat aber trotzdem nicht aufgehört, uns zu lieben und hat sich dann, jetzt bildlich gesprochen, eben mit seinem Sohn unterhalten und hat gesagt, Sohn, wie können wir die Menschheit retten? Wärst du bereit, dich so tief zu erniedrigen? Und als Jesus dann Ja gesagt hat, dann hat Gott der Vater so innerlich aufgeatmet und hat gesagt, es gibt eine Lösung. Aber wisst ihr, wir können vielleicht dankbar sein, wenn jemand uns ein Versprechen gibt, dass er sich so und so verhalten wird. Da sind wir schon sehr, sehr dankbar, dass wir sagen, Mensch, es gab keine Lösung, aber endlich gibt es Licht am Ende des Tunnels. Aber ich glaube, wir können die Situation einschätzen, wie ganz, ganz anders ist es, wenn nicht nur ein Versprechen gegeben wurde, sondern wenn man das Versprechen eingehalten hat. Ja? Und so kommt jetzt der Herr Jesus eben gen Himmel gefahren und Gott der Vater kommt ihm entgegen. Und wir können es natürlich nur jetzt auf dieser menschlichen Ebene wiederum auch irgendwie betrachten, gedanklich einordnen. Aber Gott hat ihn umarmt. Gott hat ihn willkommen geheißen. Und dann hat Gott Folgendes gemacht, was wir eben schon in dem Propheten Daniel gelesen auch haben. Vers 14, da gab ihm Macht, Ehre und Königtum, dass ihm alle Völker, Nationen und Sprachen dienen sollten. Und seine Herrschaft vergeht nicht, die ist ewig und sein Königreich hat kein Ende. Gott, der Vater, hat alles dem Sohn übergeben. Und dann auch dieser andere Bibelvers, den wir ja schon betrachtet haben, aber jetzt den Fokus eben, dass Jesus nicht nur aufgefahren ist gen Himmel, sondern Gott der Vater gab ihm den Platz zu seiner Rechten, auf seinem Thron. Und aber die große Frage ist jetzt an uns, was bedeutet Christi Himmelfahrt für uns persönlich? Als Jesus auferstanden ist, dann ist er ja einigen Menschen erschienen und unter anderem ist er der Maria begegnet. Und zu ihr hat er eine sehr schöne Aussage gesagt. Johannes 20, Vers 17. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das war die Message gewesen, die der Herr Jesus weitergegeben hat, dass er eigentlich sagen wollte, weißt du, Gott möchte nicht nur mich als Sohn willkommen heißen, sondern Gott der Vater möchte zu jedem von euch eine Vater-Kind-Beziehung haben. Und darum möchte doch Gott, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und wir können sagen, Gott möchte, dass jeder einzelne von uns seinen sündigen Zustand, seinen verlorenen Zustand erkennen möchte und sich im Lichte Gottes sieht und zu Gott kommt und sagt, vergib mir, wie ich bisher auch gehandelt habe, vergib mir einfach. Und Gott ist dann eben auch bereit, wie es in Johannes 6, Vers 47 ist, da sagt Jesus persönlich auch, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Jeder Mensch, der glaubt, dass Jesus Christus stellvertretend für ihn gestorben ist, der wirklich das Ganze glauben kann, das ist ja dieser rettende Glaube. Und diesem Menschen verspricht jetzt Jesus ewiges Leben. Sprich, diese Vater-Kind-Beziehung, sie soll nicht nur hier in diesem Sinne sein, dass eine Fernbeziehung stattfinden soll, Gott irgendwie im Himmel und wir hier auf Erden, sondern wir sollen ja hier natürlich schon auf Erden, als Jesus in den Himmel gefahren ist, dann ist der Tröster, ist der Heilige Geist auch gekommen, das ist alles so. Aber wisst ihr, doch wandern wir hier im Glauben noch, ja? Wir sind nicht im Schauen, wir sehen Gott nicht. Aber es soll die Zeit kommen, wo wir Gott den Vater, wo wir den Sohn von Angesicht zu Angesicht auch sehen sollen. Und dieser Gedanke, wenn wir an Jesus Christus glauben, diese wunderbare Zusage des ewigen Lebens, die ist auch wiederum so gigantisch, die ist so groß, die ist so stark, dass wir sie eigentlich mit den Worten eigentlich nicht so richtig zum Ausdruck bringen können. Wie können wir ein Leben, das zeitlich begrenzt ist hier auf Erden, überhaupt vergleichen mit einer Ewigkeit, die kein Ende hat? Wie könnte es überhaupt nicht? Aber wisst ihr, der Glaube und unser Verhältnis zu Jesus Christus während unseres kurzen Lebens hier auf Erden ist entscheidend für unsere ganze Ewigkeit. Das ist eigentlich hier dieser ganz große auch Punkt. Und ich bin so dankbar, Geschwister, dass der Herr Jesus, dass er nicht nur aufgefahren ist, dass er nicht nur uns in diesem Sinne sagt, ja, ich gebe euch ewiges Leben, sondern er hat uns feste Zusagen auch gegeben, dass er für uns einen Platz auch zubereiten wird. Johannes 14 von Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht, sagt der Herr Jesus. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe und euch einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Eine wunderbare Zusage. Jesus Christus, er verbirgt sich hier, ja, in seinem Wort, dass er sagt, ich werde hingehen, ich werde alles vorbereiten, ihr braucht keine Angst zu haben, macht euch bitte keine Sorgen. Das Leben hier auf Erden, das ist kurz, aber für die lange Ewigkeit, da werde ich persönlich für euch auch vorsorgen. Und meine Lieben, das sollte für uns, die wir hier auf der Erde auch leben, so eine große Ermutigung auch sein. Dass Jesus, er sitzt nicht untätig zu Rechten des Vaters, sondern er hat Acht auf uns, er nimmt Anteile an uns und er bereitet alles zu, damit wir einmal bei ihm auch sein dürfen. Was für uns aber ganz, ganz grundlegend wichtig ist, dass wir verstehen, Gott möchte natürlich, dass jeder Mensch gerettet wird, dass wir in Christo werden, aber dann findet ja unser Leben doch weiterhin hier auf Erden statt, ja? Bis wir abgerufen werden. Und hier ist es wichtig, wie sollen wir hier auf Erden leben? Und da gibt uns die Schrift auch Einblicke und zum Beispiel wollen wir aus Hebräer 11 einige Verse lesen. Ich habe jetzt die Übersetzung Hoffnung für alle auch gebracht. Hebräer 11 von Vers 13. In Hebräer 11 wird uns ja von den Glaubenshelden berichtet. Manche werden namentlich auch aufgezählt. Und in Vers 13 wollen wir jetzt weitersehen. Alle, das heißt alle Glaubenshelden, die hier erwähnt wurden, haben sich ganz auf Gott verlassen. Doch sie starben, ohne dass sich Gottes Zusagen ihren Lebzeiten erfüllte. Lediglich aus der Ferne haben sie etwas davon gesehen und sich darüber gefreut, denn sie sprachen darüber, dass sie auf dieser Erde nur Gäste und Fremde seien. Wer aber zugibt, hier nur ein Fremder zu sein, der sagt damit auch, dass er seine wirkliche Heimat noch sucht. Unsere Vorfahren betrachteten das Land, aus dem sie weggezogen waren, nicht als ihre Heimat. Dorthin hätten sie ja jederzeit zurückkehren können. Nein, sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der Heimat im Himmel. Deshalb bekennt sich Gott zu ihnen und schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn für sie hat er eine Stadt im Himmel gebaut. Der Hebräerbriefschreiber, er beschreibt die Glaubenshelden, dass sie hier auf Erden durch gute Zeiten, aber auch durch sehr schwierige Zeiten hindurchgegangen sind. Und sie haben sozusagen geglaubt, dass sie einmal bei Gott sein dürfen, aber sie haben es persönlich nicht erlebt, dass Gott sie von dieser Erde genommen hat und sie direkt in den Himmel gebracht hat, sondern sie mussten zum Teil ihr Leben lassen, Verfolgung erleiden, um Christi willen und so weiter. Aber was alle Glaubenshelden, alle Glaubensmenschen hindurchgetragen hat, das ist dieser lebendige Glaube, wir werden einmal bei Gott auch sein. Und was ihnen aber geholfen hat hier im Leben, das ist auch direkt hier in unseren Versen hier enthalten. Zum einen die Aussage, alle, die hier erwähnt wurden, haben sich ganz auf Gott verlassen. Das ist die erste Aussage. Und die zweite Aussage, dass sie sich persönlich als Gäste und Fremde hier auf Erden betrachtet haben. Und diesen Gedanken wollen wir jetzt auch etwas vertiefen. Was bedeutet es eigentlich, ein Gast zu sein? Ich denke, jeder von uns wurde schon mal irgendwo eingeladen und wir sind hingekommen und wir haben vielleicht auch gesehen, Mensch, wie vielleicht unsere Gastgeber leben, ja, die haben es sich sehr schön eingerichtet, ja, schön sieht es da aus, man hat vielleicht gemeinsam gut gegessen, man hat gute Gespräche geführt, man war sehr, sehr dankbar gewesen, dass man eben die Zeit miteinander auch hatte. Aber schlussendlich ist die Zeit vorüber und die meisten Gäste lassen es ja nicht so weit kommen, dass der Gastgeber sagt, okay, wenn ihr geht, dann schaltet das Licht aus, sondern jeder weiß, irgendwann mal ist die Zeit zu Ende, wir müssen dann gehen. Und dann macht man die Türe zu und geht weg und befindet sich wieder sozusagen in der eigenen Blase, in der eigenen Welt. Der Gedanke, Gast zu sein, bedeutet, dass wir durchaus all die schönen Dinge, das vielleicht ein anderer hat, auch sehen. Dass wir diese Gemeinschaft auch genießen. Aber die Zeit ist immer auch begrenzt. Und so ähnlich, meine Lieben, können wir das auf unser Leben hier auf Erden anwenden. Unsere Zeit hier auf Erden, die ist sowas von schön. Die ist von so viel Schönheit, von so vielen schönen Momenten auch geprägt. Ja? Gott hat nicht umsonst, ja? Der hat vieles geschaffen, aber die Erde hat er so geschaffen, ja? Dass wir Menschen uns wirklich daran erfreuen können. Die Zeit unseres Lebens hier, die ist von so vielen Höhepunkten auch sozusagen gesäumt. Ob es unsere persönliche Entwicklung, ja, dass wir ein gewisses Wachstum, ein Vorwärtskommen merken, dass wir uns Wissen aneignen, dass wir gewisse Dinge tun können, wo wir uns persönlich erfreuen. Uns bereitet die Natur sehr, sehr viel Freude. Vielleicht unsere Kinder, die Ehe, der Ehepartner, ja, insgesamt das Leben miteinander. Es sind so viele Dinge, die uns erfreuen. Und doch ist es so, unsere Zeit hier auf Erden, sie ist begrenzt. Sie ist begrenzt. Und wenn wir uns wirklich in unser Menschsein hineindenken, ist es nicht viel, viel mehr so eigentlich unser Fokus, dass wir eigentlich für diese Welt hier leben. Ist es nicht so? Unsere Sorgen, dass natürlich, ja, die Familie soll es gut haben. Wir sorgen uns um einen guten Beruf, um Wissen, dass wir es so etwas bringen und so weiter. Die Menschen sorgen sich um viele, viele Dinge. Und leider haben die wenigsten wirklich diesen Blick für die Ewigkeit. Und darum dieser Gedanke, wir sind Gäste, das beschreibt eigentlich sehr, sehr gut die Kürze unserer Zeit hier. Aber dieses Wort, wir sind Fremde hier auf Erden, das hat auch nochmal eine besondere Dimension. Ja? Wenn ich irgendwo fremd bin und eben nicht zu Hause bin, dann habe ich eigentlich nur noch, ich sage mal, den Fluchtreflex, wenn es mir nur noch irgendwie möglich ist, ich möchte nicht in der Fremde bleiben, sondern ich möchte nach Hause. Ich möchte in meine Heimat auch zurück. Und die Frage, die sich jetzt natürlich uns stellt, und wir wollen uns wirklich persönlich reflektieren, wisst ihr, in der Theorie wissen wir das alles. Die Frage ist, hast du persönlich in deinem alltäglichen Leben wirklich diese Sehnsucht nach der Heimat? Hast du diese Sehnsucht? Oder sagst du, das Leben hier, das ist jetzt wichtig. Darum geht es hier. Ich muss mich hier verwirklichen. Und wenn wir diesen Gedanken persönlich verinnerlicht haben, dann denke ich, werden wir auch das Einleitungswort, und wir kommen jetzt zu dem Schluss, das ist der letzte Abschnitt, denke ich, viel, viel besser auch verstehen, was Apostel Paulus auch meint. Und wir wollen es uns noch einmal doch gemeinsam jetzt auch durchlesen. 2. Korinther 5 von Vers 1. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Zelthaus abgebrochen wird, haben wir einen Bau von Gott, ein Haus, nicht von Menschenhand gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, mit unserer himmlischen Behausung überkleidet zu werden. Da wir ja, wenn wir dann so bekleidet sind, nicht nackt erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Zelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Denn der uns aber eben dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns auch das Pfand des Geistes gegeben hat. So sind wir denn immer getrost und wissen, dass solange wir im Leib leben, wir fern vom Herrn sind. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben umso mehr Lust, aus dem Leib auszuziehen und daheim zu sein beim Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre dafür ein, ihm zu gefallen, ob wir daheim sind oder in der Fremde. Apostel Paulus beschreibt hier den menschlichen Körper als ein Zelthaus, als ein Körper. Und er richtet oder führt die Gedanken eigentlich folgendermaßen aus. Es wird ja, viele Menschen sind ja schon verstorben, sind in die Ewigkeit gegangen. Und wenn Jesus das zweite Mal kommen wird, dann werden sie auferstehen. Aber alle Menschen, die hier noch auf Erden zu diesem Zeitpunkt sein werden, sie werden eben dann überkleidet werden. Das heißt, unser irdischer Körper, wie wir ihn jetzt sehen, der wird ja nicht in den Himmel eingehen, sondern wir werden einen anderen Körper auch bekommen. Und er bringt es dann so zum Ausdruck hier, dass er sagt, wir sehnen uns, dass wir einmal doch bei dem Herrn sein sollen. Wir wollen eigentlich aus dieser Hülle, aus unserem Körper auch heraus. Und wir wollen einmal auch bei dem Herrn auch sein. Er sagt so in dem 8. Vers, wir sind aber getrost und haben umso mehr Lust, aus dem Leib auszuziehen und daheim zu sein bei dem Herrn. Unser Thema ist die Sehnsucht nach der Heimat. Und wenn ich jetzt die Aussage des Apostel Paulus jetzt in dem 8. Vers und so vorlese, so vortrage, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Jüngeren unter uns sagen werden, naja, ich verstehe eigentlich ganz gut, dass die Älteren vielleicht, ja, die vielleicht krank sind, die sagen, Mensch, es ist wirklich so schwer in diesem Körper. Ich möchte nach Hause, ich möchte in die Heimat gehen. Aber wir Jüngeren, wir freuen uns doch des Lebens, oder? Das ganze Leben ist noch vor mir. Mensch, ich muss mich doch hier des Lebens erfreuen. Das Wort, das passt doch überhaupt auch nicht zu mir. Aber meine Lieben, wir wollen daran denken, was die Sänger uns im Chor, in dem Chorlied auch gesungen haben. Die haben folgenden Ausdruck auch dort gebracht. Wir denken, wie auch Bruder Stefan schon gesagt hat, sehr oft eigentlich in diesen Kategorien, dass wir denken, ja gut, die Alten, die sollen ja schon noch hier das Leben genießen. Die Alten, die Älteren, die haben ihr Leben gehabt, ja, die sollen in den Himmel gehen. Und wir bedenken nicht natürlich, dass die Alten müssen gehen von dieser Erde, aber dass die Jungen können von dieser Erde gehen. Jeder Einzelne kann von uns völlig unverhofft, ja, durch Unfall, Krankheit, wie auch immer, auch in jungen Jahren von dieser Erde gehen. Aber es gibt ja noch eine andere Dimension, wenn der Herr Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt, ich werde heute auf die Erde kommen und dann wird das große Gericht auch stattfinden. Die Sänger haben das folgendermaßen zum Ausdruck gebracht, dass sie gesagt haben, denk, wenn er heute käme. Denk doch bitte daran und schieb das Ganze gedanklich nicht nur in die ferne Zukunft hinaus, sondern rechne ganz reell damit, reell, dass Gott auch heute kommen kann. Gott kann heute kommen. Keiner weiß es von uns, wann er tatsächlich kommt. Und schlussendlich, meine Lieben, kommt es auf unsere Gedanken, auf unsere Erwartungshaltung an. Seht, wenn wir so leben, dass wir sagen, der Tag des Herrn, er verzieht. Ach, das wird in ferner Zukunft sein. Lasst uns essen und trinken, wie die Schrift sagt, das Leben hier genießen. Dann stehen wir natürlich in ganz, ganz großer Gefahr, dass wir das Wichtigste, die Frage unserer Seligkeit, die Frage unserer Zugehörigkeit, ob ich in Christus bin oder nicht, dass wir das Ganze irgendwie auf die lange Bank auch hinausschieben. Aber auch diejenigen, die eben in Christus sind, die können auch sehr leicht wieder dahin kommen, dass sie sagen, ja, das ist schön, alles geregelt, ich bin in Christus und dann aber weiterhin. Das Leben genießen in vollen Zügen und man merkt gar nicht, dass man vielleicht nicht wachend bleibt, ja, und Satan möchte ja verschlingen, er möchte Menschen, die von ganzem Herzen angefangen haben, Gott zu dienen, er möchte sie auch wieder vom Weg abbringen. Das ist auch eine Wahrheit, die wir kennen. Und darum ist es so wichtig, meine Lieben, und es ist so interessant, wenn wir auch in die Schrift reingehen, auch ins Neue Testament, dass wir immer wieder diese Aussagen haben, der Herr kommt bald, der Herr kommt bald. Apostel Paulus glaubte, ja, dass der Herr bald kommen wird. Der sagt, nur noch eine kleine Zeit, ja, dann wird der Herr kommen. Jetzt sind so viele Jahre schon vergangen. Aber was wir merken, die ersten Christen, sie haben darin gelebt, in diesem Gedanken. Sie haben gelebt, ich bin Gast hier, ich bin Fremder hier. Ich muss immer bereit sein, Gott zu begegnen. Und darum, ob Gott heute kommt, ob er in 5 Jahren kommt oder noch länger das Ganze andauert, das spielt gar keine Rolle, weil ich persönlich in der richtigen Herzensstellung Gott gegenüber lebe. Und das ist der Gedanke, den wir eigentlich heute als Thema haben, Sehnsucht nach der Heimat. Wisst ihr, wenn ich Sehnsucht habe nach der Heimat, dann werde ich mein Leben hier auf Erden so ordnen, dass ich persönlich bereit bin. Ja? Und dass ich dann nicht natürlich für mich persönlich auch sorge, sondern dass ich schaue, dass ich sage, Herr Jesu, ich bin dir dankbar für jede Stunde, für jeden Augenblick, den ich hier leben darf. Und ich möchte es hier in dieser Weise auch genießen. Aber es gibt den Auftrag von dir, Menschen, die ferne von dir sind, auch zu dir zu führen. Das heißt, ein Mensch, der eine Sehnsucht nach der Heimat hat, der wird schauen, dass er möglichst viele Menschen mit sich mitnehmen kann in diese Heimat. Lasst uns über diesen Gedanken auch nachdenken, dass Gott uns ganz praktisch auch helfen möchte, nicht nur für sich persönlich, ja, das Ganze zu regeln, sondern wirklich diesen Eifer für die Sache Gottes zu haben und zu sagen, ich und mein Haus, ja, wir wollen Gott dienen. Ich und meine Nachbarn oder ich und mein Arbeitskollege, wir wollen gemeinsam bei Jesus in dem schönen Himmel auch sein. Gott segne uns. Amen.